Warum heißt die Verfassung eigentlich Grundgesetz und warum ist dieses verdammte Büchlein so klein? Ich kann kaum was lesen. Hier, ich hab's. Artikel 20, Gewaltenteilung. Ist mir jetzt aber irgendwie zu komplex, auch viel zu klein geschrieben und überhaupt ist ja im Moment nicht so wichtig. Wir haben ja seit März letzten Jahres eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, hat der Bundestag festgestellt, und seitdem wird dieses Land faktisch per Verordnung regiert. Na und? Ist das so schlimm? Das frage ich die Juristin Samira Akbarian. Hallo Frau Akbarian.
Hallo, guten Tag.
Im Moment wird dieses Land per Verordnung regiert, mehr oder weniger. Ist das ein Problem, gerade in so einer Notlage?
Ja, also ich glaube, da muss man erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass unser Land natürlich nicht per Verordnung regiert wird, sondern von Gesetzen regiert wird. Wir allerdings jetzt in der Pandemie, zur Regelung der Pandemie, weitläufige Ermächtigungen haben, dass die Regierung Dinge per Verordnung regeln kann und das auch zum Teil macht. Ne? Vielleicht nochmal so zurückhaltender vielleicht argumentieren und sagen, ja, also es ist natürlich nicht das ganze Land per Verordnung regiert. Zu der Frage, ob es aber ein Problem wäre, wenn das Land per Verordnung regiert werden würde, ja. Denn wir haben in Deutschland so etwas, was sich den Gesetzesvorbehalt nennt und das zurückgeht auf das Rechtsstaatsprinzip. Also kurz ausgedrückt, es ist so, dass alle Gewalten an Recht und Gesetz gebunden sind und alle staatlichen Maßnahmen unter einem Gesetzesvorbehalt liegen oder unter dem Vorbehalt des Gesetzes. Das bedeutet, dass keine Maßnahme ohne Gesetz verabschiedet und vollzogen werden darf. Und eine Verordnung ist zwar, wie wir Juristen sagen, materiell ein Gesetz, aber sie ist nicht formell ein Gesetz. Das bedeutet, es wurde nicht von einem Parlament beschlossen und hat insofern nicht die gleiche demokratische Qualität wie ein Gesetz, das in einem Parlament debattiert und verabschiedet wurde. Wenn wir also jetzt per Verordnung regieren oder Maßnahmen per Verordnung beschlossen werden, dann haben wir nicht die gleiche demokratische Unmittelbarkeit, wie wir sie bei einem Gesetzesvorbehalt haben oder bei einem Gesetz haben. Und das kann natürlich zu verschiedenen Schwierigkeiten führen, ja.
Und eines der Schwierigkeiten ist, dass dann Amtsrichter eigentlich pandemische Gefahrenlagen einschätzen müssen und eigentlich auch weitreichende politische Entscheidungen treffen müssen. Die haben ja im letzten Freitag einen schönen Artikel geschrieben, den habe ich ganz gut verstanden, zumindest glaube ich das. Corona vor Gericht heißt der, die Regierung schränkt Grundrechte per Verordnung ein, das gibt der Judikative viel Macht. Das halten Sie für ein Problem?
Ja, also ich glaube, in der öffentlichen Diskussion haben wir uns sehr stark jetzt und auch völlig zu Recht darauf konzentriert, also wenn wir uns das angucken auf die drei Gewalten, dann haben wir uns jetzt hauptsächlich konzentriert auf die Exekutive, also auf die Regierung und auf die Legislative und festgestellt, dass die Legislative weniger zu sagen hat als die Exekutive in der Pandemie, weil halt die Exekutive über Verordnungen entscheiden kann. Aber was ein bisschen aus dem Blick geraten ist zwischenzeitlich, ist vielleicht auch die Rolle der Judikative, also der Gerichte. Und die Verordnungen, die haben nicht nur die Krux, dass nicht das Parlament entscheidet, weil die Exekutive entscheidet, sondern weil über Verordnungen auch Gerichte entscheiden können, zumindest mittelbar. Aha.
Also machen die es eigentlich richtig? Die schätzen ein, ob die Verordnungen wiederum den Gesetzen entsprechen.
Genau.
Da raucht mir der Kopf.
Ja, also das kann man vielleicht nochmal so erklären. Wir haben eine Normenhierarchie, die auch von dem Grundgesetz vorgegeben wird. Ganz oben in dieser Normenhierarchie steht die Verfassung oder das Grundgesetz. Auf der Ebene darunter haben wir die formellen Gesetze, also die Parlamentsgesetze. Und auf der Ebene darunter haben wir die Verordnungen, die von der Exekutive erlassen werden können. Und was normalerweise der Fall ist, wenn wir ein Gesetz haben, dann kann das Gesetz nicht einfach so verworfen werden oder so von einfachen Gerichten, also von den unterinstanzlichen Gerichten, sondern das kann nur das Bundesverfassungsgericht machen. Bei Verordnungen ist es aber anders. Bei Verordnungen ist es so, also zum Teil können das die Verwaltungsgerichte direkt machen. Das kommt ein bisschen auf die Länder an. Aber jedenfalls, wenn sie eine Einzelmaßnahme, zum Beispiel einen Verwaltungsakt überprüfen, der auf Grundlage einer Verordnung ergangen ist, dann prüfen auch die unterinstanzlichen Gerichte, ob diese Verordnung rechtmäßig ist, beziehungsweise ob sie verfassungsmäßig ist. Und ein Teil davon ist, dass sie sich angucken, ob sich diese Verordnung im Rahmen des Gesetzes bewegt, das zum Erlass dieser Verordnung ermächtigt. Ja, also die Gesetze, die Parlamentsgesetze müssen im Rahmen der Verfassung sein und die Verordnungen müssen im Rahmen der Gesetze sein. Und es ist von der Kompetenzordnung so vorgesehen, dass auch die unterinstanzlichen Gerichte dann diese Verordnung überprüfen können auf ihre Recht und Verfassungsmäßigkeit.
Also hat der Weimarer oder Thüringer Amtsrichter eigentlich alles richtig gemacht? Sie haben ja in dem Artikel geschrieben, da haben ein paar Thüringer im Thüringer Hinterhof Geburtstag gefeiert im April 2020 und haben natürlich gegen Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbot verstoßen, aber es war eben eine Verordnung und dieser Amtsrichter hat dann sich nicht nur zum Thema Bußgeld geäußert, sondern eigentlich grundlegend politisch. Hat der seinen Job richtig gemacht?
Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also ich glaube, man kann die unterschiedlich beantworten. Bisher haben die meisten Gerichte, die unteren Instanzen und auch so die Verwaltungsgerichtshöfe sich dazu entschieden, das ein bisschen flexibler zu handhaben, die Verfassungsordnung oder diese Normenhierarchie und was sich daraus ergibt. Und haben gesagt, ja, okay, in dieser Ausnahmesituation, in der wir sind, ist es okay, dass der Gesetzgeber das erstmal so geregelt hat. Aber auf Dauer ist es keine Möglichkeit, auf Grundlage einer relativ eingeschränkten Generalklausel aus dem Infektionsschutzgesetz so weitreichende Verordnungen zu erlassen. Also das war damals die Situation. Mittlerweile haben wir Gesetzesänderungen gehabt. Aber ich denke, dass eigentlich der Richter vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Das weiß ich nicht, ob ich das beurteilen kann. Aber jedenfalls hat er im Rahmen seiner vorgesehenen Kompetenzen agiert, meiner Meinung nach. Denn es ist nicht die Schuld sozusagen des Richters, dass er in diese Situation gekommen ist, sondern die Schuld dessen, dass wir sehr weitreichende Verordnungen erlassen haben und weniger auf Gesetze gesetzt haben, die dann die Möglichkeit, und nicht nur die Möglichkeit, sondern eigentlich auch die Pflicht eröffnet haben, dass die Gerichte die Verordnungen auf ihre Recht und Verfassungsmäßigkeit prüfen.
Das ist also ihr Job, die Verordnung zu überprüfen, aber eigentlich ist das Versäumnis ja schon vorher passiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Parlamentarierin und Parlamentarier, dass die Legislative nicht ausreichend einbezogen oder überhaupt agieren konnte. Das ist das Grundproblem oder Grundübel gewesen, könnte man das sagen?
Ja, ich würde das so sagen. Das ist das Grundübel gewesen. Also normalerweise müsste im Zentrum der politischen Entscheidungen das Parlament stehen, also der Gesetzgeber, die Legislative. Und das ist jetzt, würde ich sagen, im letzten Jahr nicht immer der Fall gewesen. Also es haben die Regierungen und die Exekutivorgane entschieden und das Parlament hat dann eine Lage zum Beispiel festgestellt, eine epidemische Lage, die dann dazu ermächtigt hat, dass man auf Grundlage von Verordnungen regieren konnte, oder das Parlament wurde im Nachhinein gefragt. Aber es war nicht so, dass im Vorfeld der Entscheidungsfindungsprozess vornehmlich im Parlament stattfand. Und dadurch haben wir jetzt, erleben wir ja als Folge dessen, dass sich diese Entscheidung verlagert hat, ein Stück weit auf die Gerichte, wo sie eigentlich nicht hingehört.
Könnte man sagen, dass die Rhetorik der Notlage regiert, also Verhältnismäßigkeit, Gewaltenteilung und Wesentlichkeitstheorie, das klingt natürlich nicht so schillernd wie Ausnahmezustand. Und die Gefahr scheint doch zu sein, dass der Ausnahmezustand ein Dauerzustand wird, denn ist ja schon ein Jahr. Ein Ausnahmezustand ist ja eben eine Ausnahme, aber wenn es dann zur Regel wird, dann ist das eine Gefahr für die Verhältnismäßigkeit, für die Gewaltenteilung und für die Wesentlichkeitstheorie. Könnte man das sagen oder wäre das jetzt zu radikal?
Also ich glaube, man muss das ein bisschen relativieren. Also es ist natürlich nicht allgemein, wird dadurch nicht die Wesentlichkeitstheorie außer Kraft gesetzt oder das Gewaltenteilungsprinzip. Also das muss man sich auch nochmal klar machen, das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Strafgesetzbuch. Das tritt ja auch nicht außer Kraft, weil jemand eine Straftat begeht. Also nur weil man sich mal nicht an die Gesetze hält, heißt es nicht, dass diese Gesetze plötzlich nicht mehr gelten. Und das Gleiche gilt auch für die Verfassung. Die Verfassung gilt, auch die Prinzipien der Verfassung gelten nach wie vor. Und es kommt immer mal wieder vor, dass etwas für verfassungswidrig erklärt wird oder vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig angesehen wird. Und das heißt noch lange nicht, dass diese Prinzipien außer Kraft treten. Aber ich würde dafür plädieren, dass wir uns nicht so ein bisschen verrennen in dieser Ausnahmerhetorik und dabei außer Acht lassen, dass es diese Prinzipien noch gibt, dass sie gelten und dass wir sie auch gerade in der Pandemiesituation versuchen müssen, aufrechtzuerhalten und zu stärken.
Ja. Erklären wir doch mal, was diese Wesentlichkeitstheorie ist. Also wenn es um wesentliche Eingriffe der Grundrechte geht, das ist Versammlungsfreiheit, dass ich mich mit Leuten treffen kann, Bewegungsfreiheit, wenn das eingeschränkt wird per Verordnung oder sogar per Gesetz, dann ist das was Wesentliches und dann muss das auf jeden Fall gesetzlich geregelt werden durch die Legislative. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Also ich habe eben schon den Gesetzesvorbehalt erwähnt, also keine Maßnahme ohne Gesetz. Und die Wesentlichkeitstheorie oder Wesentlichkeitslehre ist im Grunde so eine Ausprägung des Gesetzesvorbehalts. Mhm. Also sie regelt nochmal deutlicher, welche Anforderungen an ein Gesetz zu stellen sind, wenn es um darauf eine Maßnahme zu stützen. Und bei der Wesentlichkeitstheorie sagen wir, dass insbesondere Maßnahmen, die in die Grundrechte eingreifen, auf einem Parlamentsgesetz basieren müssen. Aber ich sag mal so, das war jetzt auch schon am Anfang der Pandemie der Fall. Die Frage ist, welche Anforderungen daran zu stellen sind. Und man sagt, je wesentlicher der Grundrechtseingriff ist, desto genauer, desto detaillierter muss die gesetzliche Grundlage sein, auf der diese Grundrechtseinschränkung erfolgt. Mhm. Und was wir bisher gesehen haben, am Anfang der Pandemie, in dem Paragraph 28 im Infektionsschutzgesetz, der als Ermächtigungsgrundlage genutzt wurde, da hatten wir die Situation, dass es eigentlich eher sowas etwas ist, was wir Generalklausel nennen würden. Also es ist eine sehr generelle Ermächtigung gewesen, die aber sehr weitläufige weitläufige Grundrechtseinschränkungen gestützt wurden. Und da würden wir sagen, das ist schon eigentlich ein Bruch mit der Dogmatik von der Wesentlichkeitstheorie. Die hätte wahrscheinlich genauer sein müssen. Mittlerweile wurde auch Abhilfe geschaffen und es wurde ein neuer Paragraph eingeführt. Ob der jetzt so gelungen ist, ist wieder eine andere Frage, aber jetzt haben wir zumindest eine detailliertere gesetzliche Regelung im Infektionsschutzgesetz. Hm.
Nun gibt es Leute, die sagen, das ist doch alles staatstheoretisches Gefasel, wir haben eine nie dagewesene Notlage, eine Ausnahmesituation, aber diese Regelungen sind ja eigentlich dafür da, in der Notlage sich kühl und besonnen zu verhalten, das ist ein Dilemma, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob das so ein Dilemma ist. Also ich sag mal so, wenn ich kein Problem habe, wenn nichts passiert in meinem Leben, dann merke ich überhaupt gar nicht, dass mein Leben strukturiert ist von Gesetzen oder dass ich in einer Verfassungsordnung lebe. Das Gesetz, das Recht ist eigentlich immer dann besonders gefragt, wenn irgendeine Problemsituation auftritt, also wenn ich in einen Konflikt gerate. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade in der Situation, in der wir von der Krise, von der Pandemie oder von der Notlage oder was auch immer sprechen, dass gerade dann die Verfassungsordnung sich als resilient erweisen muss. Also dass sie dann eigentlich die Stunde der Verfassung auch gegeben ist. Also ich finde dieses Narrativ von der oder diese Erzählung von der Stunde der Exekutive, die in den Krisen irgendwie auftaucht, finde ich nicht ganz unproblematisch. Also natürlich muss die Regierung dann agieren, aber natürlich muss sie das dann immer noch auf Grundlage der Verfassung geben, also oder Verfassung machen, und so, um das klarzustellen. Man kann eigentlich nicht politisch handeln innerhalb eines demokratischen Rechtsstaats außerhalb der Verfassung.
Also bei mir ist dann immer so ein Schreckgespenst, mal angenommen, die Ausnahmesituation heißt nicht mehr Pandemie, sondern terroristische Bedrohung oder noch abstrakter jetzt so nationale Sicherheit. Das ist also dann eigentlich auch eine Gefahr für die Demokratie, für den Rechtsstaat, wenn man sich nicht an diese Prinzipien hält, könnte man das sagen?
Ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt nicht wahrsagen, wie sich die Regierungen dann verhalten würden. Also ich denke, dass man vielleicht auch noch einen anderen Aspekt mit in die Betrachtung ziehen könnte, und zwar denjenigen, also unter Stichwort Demokratie, denjenigen der Akzeptanz der Bevölkerung. Mhm. Also zum Beispiel am Anfang der Pandemie gab es ja, obwohl viel über Verordnungen regiert wurde, obwohl die Parlamente nicht so gut eingebunden wurden, obwohl die gesetzgeberische oder die gesetzliche Grundlage nicht detailliert genug vorhanden war, gab es ja eine große Akzeptanz unter der Bevölkerung. Also diesen Aspekt kann man auch schon mit in die Erwägung, glaube ich, einbeziehen. Aber ich würde immer davor warnen, das allein darauf zu stützen, denn die Akzeptanz der Bevölkerung kann sich auch schnell verändern. Das sehen wir ja jetzt auch zum Beispiel im zweiten Lockdown. Und es war nicht so nachhaltig wie die Akzeptanz, die wir über demokratische Verfahren herstellen können.
Das heißt, ist die parlamentarische Debatte, die politische Debatte ist auch wichtig für die Akzeptanz, dass in den Parlamenten gestritten, diskutiert wird, in der Öffentlichkeit auch, dass es nicht so durchregiert wird, ist für den politischen und für den sozialen Frieden wahrscheinlich auch wichtig, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also die Verfassung alleine als Struktur unserer politischen Ordnung reicht natürlich nicht aus. Wir müssen immer die Verbindung herstellen, eine Brücke bauen zwischen der Verfassung und der politischen Ordnung, die sie vorgibt, und der politischen Realität, in der wir leben. Und ich denke, dass dazwischen die Parlamente stehen, weil sie diese Verbindung herstellen, zum Beispiel über die Gesetze, aber auch wieder nicht über die Gesetze alleine, sondern über die Verfahren, mit denen diese Gesetze beschlossen werden. Also Natürlich ist es so, dass in den Regierungen diejenigen sitzen, die später auch im Parlament sitzen. Also die Regierungsparteien stellen ja in aller Regel auch die Mehrheit im Parlament. Das bedeutet, eigentlich können die schon auch das entscheiden, was sie entscheiden wollen im Parlament. Warum brauchen wir also unbedingt diese Parlamentsentscheidung? Nicht wegen der Abstimmung oder dem Abstimmungsvorgang selber, sondern aufgrund der Debatte, die im Parlament geführt wird, aufgrund der Meinungen, die da einfließen können, aufgrund des Pluralismus in der Gesellschaft, der da hoffentlich abgebildet werden kann im Idealfall, aufgrund der gesellschaftlichen Gruppen, die da irgendwie noch befragt werden können und die sich da austauschen können. All diese Dinge helfen uns, dass die verschiedenen Stimmen gehört werden, die verschiedenen Meinungen gehört werden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Meinungen abgebildet wurden im Prozess, dann habe ich auch eher das Gefühl, dass ich dieser Maßnahme folgen kann oder diesen Gesetzen folgen kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich konnte überhaupt nicht daran teilhaben, die Argumente, die mir wichtig sind, wurden überhaupt nicht reflektiert in diesem Prozess, dann habe ich auch größere Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen und diese Maßnahmen zu akzeptieren. Mhm.
Und dann kommen so eine Sprüche, die da oben machen eh, was sie wollen. Die Frage, wer die da oben ist, und dann gibt es dann den Diktaturvorwurf, schwierig. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und forschen auch zu zivilem Ungehorsam. Mhm. Nun erleben wir im Moment auch zivilen Ungehorsam. Für mich ist der Begriff eigentlich mal positiv besetzt, ziviler Ungehorsam. Was wir derzeit erleben auf den Straßen von Corona-Skeptikern, Leugnern, Querdenkern oder Leute, die sich dann irgendwie, sie fühlen sich im Recht. Ich meine, Recht ist ja keine Gefühlssache. Aber können Sie nachvollziehen, warum Menschen die Maßnahmen ablehnen und tatsächlich sich zivil ungehorsam fühlen?
Ja, also der zivile Ungehorsam ist insoweit ein schwieriger Begriff, weil er meines Erachtens nicht als beschreibender Begriff oder als analytischer Begriff geeignet ist, sondern eher eine rechtfertigende Funktion übernimmt. Ja, also der Rechtsbruch, den wir normalerweise vielleicht als Straftat bezeichnen würden, wird durch die Bezeichnung ziviler Ungehorsam veredelt und ist dann eine politische Protestaktion, die irgendwo auch so als demokratisch angesehen werden kann. Mhm. Und wie mit all diesen rechtfertigenden Begriffen kann er halt auch dazu missbraucht werden. Und möglicherweise wird bei manchen Dingen oder bei manchen Protesten, die wir jetzt auch sehen können, wenn die als ziviler Ungehorsam bezeichnet werden, dieser Begriff auch missbräuchlich genutzt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, also wenn wir an diesen, wie es heißt, Sturm auf den Reichstag oder so und so weiter denken, dann waren das war im Rahmen einer Versammlung, in der auch davon gesprochen wurde, dass alle Deutschen dazu aufgefordert werden, jetzt nach Berlin zu kommen und an einer verfassungsgebenden Versammlung oder so mitzuwirken. Also es ist alles aufgeladen von so Begriffen, konstituierende Gewalt, von Demokratie und so weiter, die aber dann missbräuchlich genutzt werden, da wir de facto sehen konnten, dass die Leute, die an diesen Protesten zum Teil teilgenommen haben, also ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinert auf alle sagen, aber zum Beispiel sich ganz eindeutig dem rechtsextremen Lager zuordnen und da auch so ein Mobilisierungspotenzial nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen, sondern allgemein für rechtsextreme Ansichten genutzt wurde.
Sie schreiben ja abschließend im Artikel, dass gerade in dieser aufgeheizten, schwierigen Situation, wo die Akzeptanz abnimmt, da muss der Grundrechtsschutz hieb- und stichfest sein, es muss klar sein, es braucht die Debatte. Da gab es und gibt es im Moment noch Defizite. Wie kommen wir denn jetzt raus aus der Falle, aus der Rhetorik der Notlage in eine Situation, wo dieses kleine Büchlein des Grundgesetz und wo die Gewaltenteilung und all die Dinge, die ja auch hart erkämpft worden sind, tatsächlich wieder wirksam werden und ihre Blüte entfalten können?
Ja, also ich glaube, dass der Grundrechtsschutz auch nach wie vor wirksam ist. Mhm. Also wir haben vielleicht so Fluktuation jetzt gesehen. Also das Stichwort Verhältnismäßigkeit war ja jetzt auch wieder in aller Munde. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich wirksam ist, dass es auch eine laufende Debatte darum gibt. Also die gibt es auch im Parlament oder zum Beispiel von der Opposition Kritik, die gibt es von der öffentlichen Meinung, auch außerhalb, ich sag mal, problematischer Demonstrationen. Die gibt es auch von den Gerichten. Also es gibt ja auch zum Beispiel, dass der Präsident des Verfassungsgerichts hat ja nochmal den Gesetzgeber dazu aufgefordert, bessere Regelungen zu treffen. Und ja, ich denke, dass die Lösung vielleicht nicht für die Pandemie, aber zumindest für die Festigung unserer demokratischen rechtsstaatlichen Struktur darin liegen würde, stärker dem Parlament, dem Gesetzgeber die Rolle zum Teil kommen zu lassen, die ihm eigentlich auch vorgegeben ist vom Verfassungsgesetz, nämlich diejenige im Zentrum der politischen Entscheidungen zu stehen und nicht nur zu ermächtigen im Vorfeld für Entscheidungen anderer oder im Nachhinein zu genehmigen, sondern tatsächlich selber zu beschließen und da die pluralistischen Meinungen, die es auch zu der Pandemie gibt und zu den Maßnahmen, die dagegen getroffen werden, dass die da auch wieder abgebildet werden können, so wie es eigentlich auch von vom Grundgesetz vorgesehen ist.
Sonst ist nicht die Pandemie die Ausnahmesituation, sondern der rechtliche Umgang mit ihr. Das haben Sie am Ende des Artikels im Freitag geschrieben. Das heißt, der Umgang mit Recht und Gesetz, mit der Verfassung, müssten wir eigentlich auch mehr diskutieren, damit das nicht so ein Spezialthema der Staatswissenschaftler und Rechtswissenschaftler bleibt?
Ja, gut, also ich bin jedenfalls dafür, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, dass die Auslegung des Grundgesetzes, gerade weil es so ein wichtiges politisches Dokument auch ist, meiner Ansicht, also nicht nur ein rechtliches Dokument, sondern es hat natürlich auch immer eine politische Tragweite, dass diese Auslegung nicht alleine von den Verfassungsrechtlerinnen vorgenommen wird, sondern dass sich auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen daran beteiligen können. Und wie gesagt, der Ort, an dem das dann wieder geschehen könnte, wäre zum Beispiel die öffentliche Debatte und eine Debatte, die dann auch im Parlament zum Beispiel reflektiert wird.
Das wäre die Hoffnung. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Samira Abarian, Sie sind Juristin, forschen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zu zivilem Ungehorsam. Und dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, danke.